Wer die bewegte Geschichte Israels im Alten Testament liest, stößt im Buch Richter auf ein schonungsloses Spiegelbild, geistliche Höhen, tiefe Abstürze und ein immer wiederkehrender Kreislauf von Untreue, Not, Hilfeschrei und Errettung. Hinter den dramatischen Ereignissen steht jedoch mehr als nur Geschichte, es ist das Herz Gottes als eines Ehemannes, der seine geliebte Braut nicht aufgibt, und die Tragik eines Volkes, das seinen König und Bräutigam aus dem Blick verliert. Israel als untreue Braut, Gottes Herzensschmerz in Richter. Wer das Buch der Richter aufschlägt, begegnet scheinbar einer Folge von Kämpfen, Richternamen und politischen Umbrüchen. Doch hinter dieser rauen Oberfläche liegt eine zarte, verletzte Geschichte, die Geschichte eines Bundes, der wie eine Ehe gedacht war. Am Sinai trat Gott mit Israel in einen Bund ein, der nicht nur juristisch, sondern zutiefst persönlich war. Er nahm sich dieses Volk als sein Eigentum, als seine Frau und gab sich selbst als der treue Partner, der es trägt, schützt und führt. Wenn später im Buch Richter die Untreue Israels beschrieben wird, steht davor diese Vorgeschichte eines göttlichen Ja-Wortes, durch das Gott sein Herz an ein bestimmtes Volk gebunden hat. Wenn wir das Alte Testament in seinem ganzen Umfang lesen, erkennen wir, dass Gott am Berg Sinai Israel gleichsam heiratete. Nach seinem Verständnis und seinem Verlangen wollte er Israel ein Ehemann sein und erwartete, dass Israel sich ihm gegenüber wie eine Ehefrau verhielt. Diesen Punkt müssen wir im Sinn behalten, wenn wir das Buch der Richter lesen. Im Licht dieser Beziehung wird die Tragik der Richterzeit verständlich. Es geht nicht zuerst um Gesetzesverstöße, sondern um gebrochene Liebe. Über Hosea lässt Gott diesen Schmerz in erschütternder Klarheit aussprechen, denn das Land treibt ständig Hurerei, vom Herrn hinweg. Fremde Götter sind für Gott nicht einfach religiöse Optionen, sie sind wie Rivalen in einer Ehe, andere Männer, denen die Zuneigung zufällt, die ihm gehört. Darum klagt Jeremia, dass in Juda so viele Altäre wie Städte, so viele Bale wie Straßen in Jerusalem sind, jedes dieser Heiligtümer ist ein stiller Zeuge dafür, dass das Herz der Braut sich geteilt hat. In dieser Spannung zwischen Gottes ungebrochener Treue und Israels wechselhaftem Herzen liegt die eigentliche Tiefe des Buches Richter. Das macht auch verständlich, warum Gott in den Prophetenbildern nicht vor drastischen Worten zurückschreckt. Er spricht von Hurerei, von zerrissenen Ehebünden, von einer Frau, die das Haus verlässt, um anderen Liebhabern nachzulaufen. Das Ziel dieser Sprache ist nicht, zu skandalisieren, sondern zu ihrer Mitte vorzudringen, Beziehung. Gott zeigt, dass Sünde ihn nicht vor allem als Richter trifft, sondern als verschmähter Ehemann. Wer sein Volk auf die Wege der Götzen schauen sieht, erlebt nicht nur Ungehorsam, sondern die Kälte eines Herzens, das den Ehebund innerlich aufgekündigt hat. Im Neuen Testament nimmt diese Linie eine neue Gestalt an. Die Gemeinde wird als Braut Christi beschrieben, die einst in Herrlichkeit mit ihrem Bräutigam vereint sein wird. Paulus spricht von der einfachen und reinen Hingabe an Christus und fürchtet für die Korinther, dass ihre Gedanken davon abgelenkt werden. Damit wird sichtbar, dass das Muster der Richterzeit nicht fern von der Geschichte der Kirche liegt. Wo christliche Gemeinschaft sich mehr von Tradition, Erfolg, Systemen oder eigener geistlicher Leistung bestimmen lässt als von der lebendigen Liebe zu Christus, wiederholt sich die alte Bewegung, der Bräutigam wird vergessen, und unmerklich rücken andere Liebhaber an seine Stelle. Als der Herr anfing, mit Hosea zu reden, da sprach der Herr zu Hosea, geh, nimm dir eine hurerische Frau und hurerische Kinder. Denn das Land treibt ständig Hurerei, vom Herrn hinweg. Denn so zahlreich wie deine Städte sind deine Götter geworden, Juda. Und nach der Zahl der Straßen von Jerusalem habt ihr der Schande Altäre gesetzt, Altäre, um dem Baal Rauchopfer darzubringen. In der Richterzeit wird sichtbar, wie tief Gottes Selbstverständnis als Bräutigam seines Volkes reicht und wie verletzlich er sich macht, wenn er seine Liebe an Menschen bindet. Die vielen Altäre, die Jeremia beklagt, stehen wie Spiegel vor einer Wirklichkeit, in der sich das Herz aus der Exklusivität des Bundes löst und seine Zuneigung verteilt. Die eigentliche Frage, die daraus entsteht, richtet sich weniger auf äußere Strukturen als auf den inneren Kurs, wovon wird die Liebe bestimmt, die das eigene geistliche Leben trägt. In dieser Spannung zwischen einem Gott, der sein Ja nicht zurücknimmt, und einer Braut, die so leicht abgelenkt wird, liegt zugleich auch eine stille Ermutigung. Denn wer erkennt, dass das Problem tiefer als einzelne Fehltritte reicht und das Herz betrifft, nimmt auch neu wahr, wie geduldig und beharrlich Gott um dieses Herz wirbt. Die Geschichte der untreuen Braut in Richter muss deshalb nicht in Resignation münden, sondern kann zu einem stillen, aber entschiedenen Aufbruch werden, weg von den vielen Stimmen und Angeboten, die die Liebe zersplittern, hin zu einem einfachen, erneuerten Blick auf Christus, den treuen Ehemann seiner Gemeinde. Kein König in Israel, wenn Gott als Herr praktisch annulliert wird. Die Richterzeit wird von einem Satz wie mit einem dunklen Rahmen umgeben: In jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Es ist mehr als eine politische Lagebeschreibung. Mitten in einem Volk, das einen unsichtbaren, aber realen König hat, wird festgestellt, es gibt keinen. Die Worte lassen ahnen, wie weit der innere Abstand zwischen Berufung und Wirklichkeit geworden ist. Gott wollte die Mitte Israels sein, ihr Haupt, ihr Maßstab, ihr schützender Herrscher. Doch im alltäglichen Leben des Volkes hat diese Königsherrschaft keinen praktischen Ort mehr, sie ist aus der Wahrnehmung verschwunden, als wäre Gott nur noch eine Erinnerung an vergangene Tage. Im Buch der Richter begegnet uns mehrfach derselbe Satz: In jenen Tagen war kein König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen eigenen Augen. Doch Gott war der König. Die Formulierung "jeder tat, was recht war in seinen Augen" zeichnet das Bild einer zersplitterten Autorität. Es gibt noch Moral, es gibt noch Entscheidungen, aber sie entspringen dem individuellen Urteil. Die gemeinschaftliche Unterordnung unter Gottes Wort wird durch ein Netz subjektiver Einschätzungen ersetzt. Damit wird die eigentliche Revolution deutlich, nicht zuerst offene Rebellion, sondern die schleichende Verschiebung der letzten Instanz vom Thron Gottes auf den Sitz des eigenen Gewissens. Gottes Königsein wird in der Praxis annulliert, indem man ihm zwar formal zustimmt, aber im konkreten Handeln das eigene Ermessen absolut setzt. Jeremia lässt später erkennen, zu welchen inneren Zuständen ein solches Leben führt. Wer sich von Gott als Quelle und Herr löst, wird sein wie ein Kahler in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Das Bild ist eindrücklich: Es gibt Wachstum, aber es ist mager, ohne Schutz, der Boden ist salzig. Wo kein anerkannter König regiert, bleibt das Ich die einzige feste Größe, und doch trägt es nicht. Die geistliche Orientierungslosigkeit der Richterzeit ist darum keine Ausnahmegeschichte, sondern Grundmuster für jede Epoche, in der Gott als Herr nur im Bekenntnis, nicht aber im praktischen Alltag gegenwärtig ist. Im Licht des Neuen Testaments gewinnt diese Beobachtung eine neue Schärfe. Gott hat Christus zum Haupt über alles der Gemeinde gegeben, seine Königsherrschaft ist nicht nur eine Wahrheit des Glaubensbekenntnisses, sondern der Ort, an dem die Gemeinde innerlich geordnet wird. Wo jedoch jeder tut, was in seinen Augen recht ist, verdrängt eine Vielzahl von Stimmen die sanfte, aber verbindliche Autorität dieses Hauptes. Das kann in einer Gemeinde geschehen, in der viele Aktivitäten nebeneinander stehen, aber die Frage, was Christus als Herr darüber denkt, kaum gestellt wird. Es geschieht auch im persönlichen Leben, wenn Entscheidungen zwar noch in einem religiösen Rahmen gefällt werden, aber das Gebet und die Ausrichtung auf Gottes Willen zur Randnotiz geworden sind. In jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Er wird sein wie ein Kahler in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Und an dürren Städten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land, niemand wohnt. Die Formulierung, dass in jenen Tagen kein König in Israel war, spiegelt eine Situation, in der Gottes Herrschaft zwar theologisch bekannt, aber praktisch suspendiert ist. Die Zerstreuung in individuelle Maßstäbe, die das Buch Richter schildert, ist deshalb nicht nur ein Phänomen vergangener Jahrhunderte, sondern beschreibt ein geistliches Klima, in dem das eigene Urteil unbemerkt an die Stelle des göttlichen Maßstabs tritt. Wo der dreieine Gott nicht mehr als lebendiger König erfahren wird, verarmt das geistliche Leben, äußerlich kann vieles bleiben, innerlich wird es trocken wie ein Strauch in salziger Steppe. Zugleich liegt darin eine Ermutigung: Die Schrift entlarvt diese Entwicklung nicht, um in Schuldgefühlen stecken zu lassen, sondern um Hunger nach der realen Königsherrschaft Christi zu wecken. Je deutlicher wird, dass die Selbstbestimmung des Glaubens keine tragfähige Basis bietet, desto kostbarer erscheint die Perspektive eines Lebens unter seinem milden, aber verbindlichen Herrsein. In dieser Spannung kann das Buch Richter dazu beitragen, neu dankbar zu werden für jede Situation, in der Christus als Haupt nicht nur bekannt, sondern konkret gehört und geehrt wird, im persönlichen Gewissen wie in der gemeinsamen Ausrichtung der Gemeinde. Der Kreislauf von Untreue und Errettung, Gottes hartnäckige Gnade. Beim Lesen der Richtererzählung fällt auf, wie oft sich derselbe Ablauf wiederholt: Abkehr von Gott, Dienst für fremde Götter, Bedrängnis durch Feinde, Hilferuf, Rettung durch einen Richter, und nach einer Zeit der Ruhe beginnt alles von vorn. Diese Wiederholung ist kein erzählerischer Mangel, sondern theologische Verdichtung. Sie legt die Linien des menschlichen Herzens frei, die Neigung, das Empfangene zu vergessen, die empfangene Rettung mit der Zeit als selbstverständlich anzusehen und in gewohnten Mustern zurückzufallen. Gleichzeitig erzählt sie von einer anderen Konstante, von Gottes unermüdlicher Bereitschaft, auf den Schrei seines Volkes zu antworten. Im Verlauf ihrer Geschichte verfiel Israel immer wieder in Götzenanbetung. Wenn sie elend und unglücklich wurden, taten sie Buße, wandten sich Gott zu und schrien zu ihm, daraufhin erweckte der Herr in seiner Barmherzigkeit Richter, um sie zu erretten. Doch nachdem die Kinder Israels errettet worden waren, verdarben sie erneut. So entstand ein Kreislauf, der sich im Buch der Richter immer und immer wiederholte. Der Bericht fasst diese Bewegung nüchtern zusammen: Da taten die Söhne Israel, was böse war in den Augen des Herrn, und dienten den Baalim. Das Volk wendet sich ab, die Folgen stellen sich ein, und wenn die Not groß genug geworden ist, entsteht wieder ein Ruf nach Hilfe. Gott lässt diesen Ruf nicht ins Leere fallen. In seiner Barmherzigkeit erweckt er Richter, die nicht nur militärische Befreier sind, sondern Zeichen seiner erneuten Hinwendung zu einem Volk, das ihn vergessen hat. Und das Land hatte 40 Jahre Ruhe. Solche Sätze markieren Inseln der Entspannung, in denen Gottes Errettung erfahrbar wird. Dass danach der Kreislauf erneut ansetzt, zeigt weniger seine Schwäche als die Tiefe der inneren Entfremdung im Herzen Israels. In der Rückschau auf die Geschichte Israels erinnert die Apostelgeschichte an diese Phase, wenn es heißt, dass Gott nach der Eroberung des Landes ihnen Richter gab, bis zu Samuel, dem Propheten. Damit wird deutlich, dass dieser Kreislauf Gott nicht überrascht und seine Geschichte mit seinem Volk nicht aus der Hand gleitet. Er bleibt handelnder, selbst wenn die Bewegungen des Volkes widersprüchlich wirken. Seine Treue erweist sich nicht darin, dass er den Fall verhindert, sondern darin, dass er ihn nicht zum letzten Wort macht. In diesem Licht erscheinen die Richter nicht nur als Helden einer vergangenen Zeit, sondern als Hinweise auf einen Gott, der sich immer wieder neu herablässt, um dort anzusetzen, wo sein Volk sich verstrickt hat. Für das geistliche Leben heute enthält dieser wiederkehrende Ablauf eine doppelte Botschaft. Zum einen entlarvt er die Illusion, der Weg mit Gott sei eine geradlinige Erfolgsgeschichte. Die Realität kennt Rückfälle, Ermüdung, Zeiten der Gleichgültigkeit. Zum anderen macht er sichtbar, dass Gottes Gnade nicht nach dem ersten, zweiten oder dritten Malachi erschöpft ist. Er reagiert sogar auf Hilferufe, die vielleicht mehr aus der Angst vor den Konsequenzen als aus einer tiefen Umkehr kommen. Das schmälert nicht die Bedeutung echter Buße, aber es zeigt, wie groß seine Barmherzigkeit ist. Sie übersteigt die Motive, mit denen Menschen sich ihm erneut zuwenden. Da taten die Söhne Israel, was böse war in den Augen des Herrn, und dienten den Baalim. Und das Land hatte 40 Jahre Ruhe. Und Othniel, der Sohn des Kenas, starb. Der Kreislauf von Untreue und Errettung, der das Buch Richter prägt, spiegelt eine Bewegung, die vielen geistlichen Biografien nicht fremd ist. Die wiederholte Abkehr Israels zeigt, wie tief die Neigung sitzt, Gott aus dem Blick zu verlieren, während die wiederholte Rettung offenbart, wie beharrlich seine Gnade bleibt. Dass das Land 40 Jahre Ruhe hat und dennoch wieder in Unruhe gerät, erinnert daran, dass selbstgeschenkte Zeiten der Entlastung nicht automatisch zu bleibender Treue führen. Die eigentliche Hoffnung liegt daher nicht in der eigenen Stabilität, sondern in der Treue dessen, der auch den spätesten Hilferuf noch hört. Wer die eigenen Rückfälle im Licht dieser Geschichten betrachtet, wird nüchtern, aber nicht hoffnungslos. Die Schrift verschweigt weder die Schwere der Folgen noch die Müdigkeit, die sich einstellen kann, wenn Muster sich zu wiederholen scheinen. Sie zeichnet jedoch über alles die Linie eines Gottes, der immer wieder neue Anfänge schafft. Diese Perspektive kann dazu beitragen, mit vergangenen Brüchen weniger verzweifelt und mit aktuellen Kämpfen weniger zynisch umzugehen. Inmitten wechselnder innerer Zustände bleibt er derselbe, und gerade diese Beständigkeit seiner Gnade trägt durch die Kreisläufe hindurch und öffnet den Blick für ein Wachstum im Leben bis zur Reife, das trotz allen Aufs und Abs von seiner beharrlichen Liebe gehalten wird. Herr Jesus Christus, du treuer Bräutigam deiner Gemeinde, danke, dass du dein Volk auch dann nicht aufgibst, wenn es sich von dir entfernt und eigene Wege geht. Lass in unseren Herzen die erste Liebe zu dir neu aufleben und richte unseren Blick von allen Götzen und Ersatzbefriedigungen weg auf dich als unseren einzigen Herrn und König. Wo unser Leben geprägt ist von eigenen Maßstäben und innerer Verwirrung, komme deinem Licht, ordne uns unter deine gute Herrschaft und erneuere in uns das Vertrauen, dass deine Wege besser sind als unsere. Stärke den Glauben, dass deine Gnade stärker ist als unsere Untreue und dass du auch aus zerbrochenen Situationen etwas Neues und Gutes hervorbringen kannst. So bewahre uns als Teil deiner Braut in der Treue zu dir, bis du kommst, um uns endgültig zu dir zu holen. Amen.